Seit ein paar Wochen schon habe ich darüber nachgedacht, ja, wenn ich wieder mal bei euch bin, ist ja schon eine Weile her, das letzte Mal hier war, dann würde ich gerne über dieses Thema reden, ohne zu wissen, dass es heute ist. Aber die Schwierigkeit bestand darin, da ich ja schon mehrmals hier war, ich nicht mehr ganz sicher war, ob ich das vielleicht schon mal euch erzählt habe. Andersherum ist das Gute dabei, dass meine Predigten nie die gleichen sind, sondern ich es immer irgendwie einflechte, was gerade aktuell läuft. Ich weiß nicht, wie deine Woche ausgesehen hat. Wir haben ein bisschen vom Kurt gehört, wie es bei ihm ausgesehen hat, aber ich weiß nicht, wie deine ausgesehen hat. Ich weiß nur, meine, die war voll, manchmal chaotisch, mit schwierigen, aber auch schönen Momenten. Ja, und ich bin jetzt hier und würde eigentlich gern ausruhen, aber dieser Moment jetzt, diese Hinführung bis hierher, hat mir schon wieder viel Kraft gegeben. Es war sehr schön. Vielen Dank, Kurt, für diese Einleitung und Hinführung. Ich weiß auch nicht, wie deine Woche morgen aussehen wird. Oder was ab morgen alles kommen wird. Ich weiß, welche Termine auf mich warten, welche Sachen geplant sind. Aber wie das ablaufen wird, was dabei ablaufen wird, keine Ahnung. Aber eins weiß ich, Jesus ist in all dem dabei. Er war in der vergangenen Woche dabei. Er wird morgen dabei sein. Er ist jetzt hier dabei. Und das gibt mir dieses Urvertrauen, dass ich getrost, was auch kommen mag, in den nächsten Tag, in die nächste Stunde gehen kann. Ich hoffe, dass du auch dieses Urvertrauen hast. Ich möchte dieses Thema Licht, Licht sein, mit einer persönlichen Begebenheit starten. Oftmals sind jetzt ja diese eigenen Erfahrungen, die man im Leben macht, die man auch nicht jeden Tag macht, die so ganz besonders im Leben hängen bleiben und von denen man immer wieder zehrt. Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in eine ganz andere Welt. Wir werden jetzt eine kleine Reise machen in den Norden von Argentinien. Der Norden von Argentinien, dort ist eine Art Urwald, aber ein trockener Urwald. Also ich rede nicht von einem Regenwald, sondern von einem trockenen Urwald. Dort ist sehr sandiger Boden. Große Bäume, große Sträucher mit Dornen und Nadeln. Unwirtlich, nicht schön. Also ich raube euch jetzt ein bisschen diese Illusion vom Regenwald mit den schönen Tieren und Blumen und allem drum und dran. Dort ist es nicht schön. Und wir befinden uns in einer Jahreszeit im Hochsommer. Es ist so zwischen 42 und 50 Grad warm oder heiß. Und es ist trocken. Eben wie gesagt, es ist kein Regenwald, es ist eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit. Die Straßen, die dort sind, sind eben aus diesem sandigen, lehmigen Boden. Und sie sind so gebaut, dass sie, oder gebaut, das sind einfach durch den Wald gezogen, dass sie so ganz leicht gekrümmt sind und dann gibt es solche Kanäle nebendran. Alles aus diesem sandigen, lehmigen Boden. Und es ist Nacht. Es ist nach Mitternacht. Es ist eigentlich die dunkelste Stunde. Es gibt kein künstliches Licht, außer das von dem Auto, in dem du drin sitzt und auf dieser Straße fährst. Und es hat kurz vorher ein bisschen geregnet, was nicht allzu oft passiert, aber es hat eben ein bisschen geregnet. Und dann wird dieser Sand zu einem Gemisch, das noch schwieriger ist als Schnee und Eis, weil das klebt sich so fest in den Rillen der Reifen, dass es wirklich wie Schmierseife ist auf diesem Sand zu fahren. Und ich sitze am Steuer, wir haben schon ein paar tausend Kilometer hinter uns, wir sind schon ein paar Tage unterwegs, wir sind zu viert in einem Ford Transit, der ist ein bisschen umgebaut, da kann man drin schlafen, ein Beifahrer, ein Fahrer und zwei schlafen. Wir sind dabei, nach einer Konferenz die praktischen Einsatzorte zu besuchen und Bilder und Videomaterial zu machen für unsere Präsentationen. Und ich bin schon ein paar Stunden gefahren, fahre durch auf dieser Straße, die mehr oder weniger schnurgerade ist. Hier und da kommt man so eine kleine Ansiedlung von einer Mischbevölkerung. Dort gibt es Eingeborenenstämme, Indianer würden wir sagen, umgangssprachlich, aber es sind natürlich keine Indianer, sondern es sind Ureinwohner. Gemischt mit den Einwanderern gibt es so kleine Siedlungen. Alle paar, weiß ich nicht wie viele Kilometer, erlebt man sowas. Und ich fahre gerade durch eine durch, fahre weiter, die Müdigkeit wird immer größer und ich sage, hey, jetzt ist genug, ich gebe dem Nächsten das Steuerrad. Ich sage, hey, pass auf, es hat geregnet, es ist rutschig, also langsam fahren. Ja, ja, kein Problem und so weiter, mitten in der Nacht. Er übernimmt, ich bin so im Halbschlaf zwischen noch irgendwo am Überlegen, wo sind wir gerade, und kurz am Einschlafen. Und ich merke, dass das Auto immer mehr anfängt zu schlingern, immer hin und her und hin und her, und denke, oh, hoffentlich hat er das da im Griff. Und es dauert auch nicht lange, und dann rums, wir sitzen im Graben fest. Du kommst dort nicht mehr raus. Nochmal der Kontext. Es ist 1 Uhr, 2 Uhr in der Nacht. Es gibt kein künstliches Licht. Es gibt nur Wald, also dorniger, buschiger Wald. Es ist warm. Alle Urwaldgeräusche, die du dir vorstellen kannst, zwitschern da um deinen Kopf herum und es raschelt und es miaut und weiß ich was, was es alles macht. Und es ist einfach dunkel, das Auto sitzt fest im Graben, wo natürlich sich das Wasser noch mehr angesammelt hat. Wir haben ein paar Versuche gemacht, aber ich hatte ein paar Jahre vorher, habe ich ein halbes Jahr unter einem dieser Stämme dort in diesem Wald gelebt. Ich kannte das und habe gesagt, das müsst ihr gar nicht probieren, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Aber wie lange bist du gefahren, habe ich meinen Kollegen gefragt. Ich habe dir doch das Steuerrad übergeben und ich bin kurz vorher durch eine Ansiedlung gefahren. Ja, pf, keine Ahnung, weiß nicht, wie lange das war. Ich sage, wie lange bist du denn gefahren? Ja, pf, vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde, keine Ahnung. Ja, dann kann es nicht so weit sein. Und wir gucken so rechts und links die Straße entlang. Und dann sehen wir weit, weit entfernt ein winzig kleines Licht. Eben ein künstliches Licht, nicht ein Stern, sondern dieses künstliche Licht. Und dann haben wir gewusst, okay, dort müssen wir hin. Dort, wo dieses künstliche Licht ist, dort müssen Menschen in der Nähe sein. Jetzt in der Dunkelheit kann man diese Entfernung halt schlecht einschätzen. Und noch dazu, wenn eben sonst auch kein Licht drumherum ist. Wir waren geschlagene 2 Stunden zu Fuß unterwegs, bis wir an dem Licht angekommen sind. Wo wir dann schon fast im Morgengrauen an die Tür geschlagen haben bei irgendeinem Haus und gefragt, ob jemand einen Traktor hat, der uns rausziehen kann. Und dort in der Gegend, auch 4 Uhr morgens, ich meine, der war jetzt nicht unheimlich begeistert, dass wir ihn da aus dem Schlaf geholt haben, aber dort hilft man einander, dort ist man füreinander da. Und der kannte jemanden natürlich, der einen Traktor hat, und dann sind wir zu dem, und dann hat der seinen kleinen Traktor geholt, und mit dem kleinen Traktor hat er den Vorkriegs-Riesentraktor geholt. Und dann sind wir mit dem zu unserem Auto und dann hat er uns da rausgezogen und dann sind wir weitergefahren. Und sehr oft muss ich an diese Geschichte immer wieder denken, wenn ich lese, wie es vor allen Dingen auch im Johannesevangelium heißt, da sagte Jesus wieder zu allen Leuten, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Oder ganz am Anfang vom Johannesevangelium steht auch, in ihm war Leben und dieses Leben war Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Jesus sagt hier, ich bin das Licht der Welt. Dieses mal nur ein kurzer Seitennebensatz. Dieses Ich bin, so hat Gott sich Mose vorgestellt. Ich bin der Ich bin. Also wir können hier auch einsetzen, Gott, Jesus ist Gott, Gott ist das Licht der Welt. Er hat das Licht erschaffen. Er ist Licht. Er ist das wahre Licht. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dieses Licht, das wir so weit entfernt in der Dunkelheit gesehen haben, was hat das bei uns ausgelöst? Hoffnung. Dort ist jemand. Das ist nicht einfach so künstliches Licht. Da muss irgendjemand sein, Hoffnung. Was noch? Orientierung. Wir haben gewusst, wohin wir laufen müssen. Wir hätten in die eine oder in die andere Richtung laufen können. Aber wir haben nicht gewusst, wo die nächste Ansiedlung ist. Übrigens, ich rede in einer Zeit, wo wir diese kleinen elektronischen Apparate, die wir alle im Hosensack haben, noch nicht hatten. Und dort gab es sowieso keine Antennen und all das, hier Maps und Siri und was weiß ich, das vergesst, das gab es nicht, funktioniert auch nicht dort. Und so hatten wir Orientierung, wir wussten, in welche Richtung wir laufen wollten. Und das Witzige war, wir waren zu viert. Ein Schweizer Fotograf, ein argentinischer Kamerograf, also der hat Videos gemacht, ich als Deutscher Fahrer und der Thomas Vögelin, den ihr auch kennt, der mit unterwegs war. Zu viert waren wir da drin. Und dann hieß es, okay, wer bleibt beim Auto? Also, na, ich bleib. Na. Ich konnte nicht, weil ich kannte mich ein bisschen in der Gegend aus. Ich wusste, welche Gefahren wie auf uns lauern, weil ich halt schon dort gelebt hatte. Am Schluss sind wir alle vier gegangen, weil klar, wer soll da kommen? Und da wohnt niemand. Also da kommt außer irgendeinem wilden Tier, kommt da niemand zum Auto. Da wird auch keiner was klauen. Also das muss auch nicht abschließen, das Auto. Das liegt eh im Graben, da kann keiner weg. Also sind wir dann zu viert gelaufen. Okay, das Licht hat uns also Orientierung verschafft. Wir wussten, wohin wir laufen mussten. So ein Licht in der Dunkelheit strahlt auch eine gewisse Wärme, eine gewisse Geborgenheit, einen gewissen Frieden aus. Aber, wie gesagt, es gibt eben auch ganz unterschiedliches Licht. Es gibt sehr warmes und sehr grelles Licht, künstliches Licht. So im Nachdenken darüber, was das alles für mich und für mein Leben bedeutet hat, habe ich gemerkt, das ist jetzt nicht unbedingt tiefgründige Weisheit, das ist relativ logisch, aber ich sage es trotzdem, je dunkler es wird, desto mehr brauche ich das Licht. Je dunkler, je schwieriger, je undurchsichtiger manchmal die Situationen werden, desto mehr brauche ich das Licht. Ich glaube, wir befinden uns in einer Zeit, in der sehr viel Dunkelheit herrscht. Auch wenn wir vorhin da diese Karte von Europa gesehen haben und sehr viel künstliches Licht haben. Aber dieses echte Licht, das nur Jesus geben kann, davon ist sehr wenig da. Wir erleben extrem viel an Verunsicherung, an Fake News, an Nachrichten, die wir nicht mehr überprüfen können. Heute wird jede Situation, alles was passiert, wird sofort allen Menschen zur Verfügung gestellt haben, die so einen kleinen Apparat im Hosensack haben. Ich poste alles, ich streame alles. Überall stehen Leute rum und filmen und fotografieren und schicken das um die ganze Welt. Wir wissen ständig über alle möglichen Sachen Bescheid, wo ich mich frage, müssen wir das alles wissen? Oder lenkt uns das nicht eigentlich viel mehr ab? Und ist das wirklich alles so? Oder hat da vielleicht irgendeiner irgendwas vermischt? Ich bin kein Experte in dem, aber das geht relativ einfach, irgendwelche Bilder zusammenzuschneiden von vor 200 Jahren und zu sagen, das ist gerade eben passiert. Wie willst du das überprüfen? Und ich glaube, wir brauchen dort dieses Licht von Jesus. Wir brauchen diesen Jesus in uns, der uns diese Orientierung gibt, wo es lang geht. Was ist richtig? Was ist falsch? Wir müssen immer wieder zu diesem Wort zurückkehren und im Lichte dieses Wortes überprüfen, wo ist der Weg? Wo ist das, wo Jesus uns eigentlich langführen möchte? In dieser ganzen Informationsüberflutung, die wir tagtäglich erleben. Orientierung. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann ist dieses Licht, dann ist dieser Jesus in dir. Und dann kannst du zu einem Orientierungspunkt für Menschen werden, die in der Dunkelheit umherirren und nicht wissen, wohin sie gehen sollen. Ich mach's mal noch bildhafter, noch krasser. Du wirst zu einem Kerzenständer. Und jetzt überleg mal, was löst es bei dir aus? Ich bin der Kerzenständer von dem Licht, das Jesus ist. Die einen sagen vielleicht, das will ich aber gar nicht sein, ich will nicht benutzt werden von jemand anders. Aber was für eine Ehre, was für ein Vorrecht, was für ein Privileg ist es, sein Licht hochheben zu dürfen, für ihn da sein zu dürfen. Das, was du an Licht produzieren kannst, wird nicht ausreichen, den Menschen wirklich Orientierung zu geben. Aber wenn Jesus in dir ist, dann kann er den Menschen Orientierung geben. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus in mir, um sein Licht in mir, das leuchtet und Orientierung gibt. Orientierung. Wie wichtig ist es, dass wir Orientierungspunkt sind für die Menschen, die uns umgeben und die wir selber auch brauchen. Ich brauche Orientierung. Wärme und Geborgenheit. Wie viel Wärme und Geborgenheit kannst du aus dir heraus produzieren und geben? Bestimmt ein bestimmtes Maß. Es gibt viele Menschen, die das gut können, die diese Geborgenheit, diese Wärme ausstrahlen. Aber sie werden immer wieder auch an ihre Limits kommen. Und wenn wir dieses Licht, diesen Jesus, diese göttliche Wärme und Geborgenheit in uns haben und ihn strahlen lassen und nicht uns, dann können wir Menschen Wärme und Geborgenheit geben, wo wir gar nicht die Mittel dazu haben. Dann können wir in Momenten, in Situationen Anlaufpunkt werden und sein für Menschen, die das dringend nötig haben, aber es ist nicht aus uns produziert, es ist nicht unsere Wärme und Geborgenheit, es ist Gottes Wärme und Geborgenheit. Je heller das Licht strahlt, desto klarer wird es um das Licht herum, desto mehr kommt zum Vorschein. Und das ist gefährlich. Weil will ich, dass die Leute um mich herum wirklich wissen, was für dunkle Seiten in mir stecken? Das ist mal ein Punkt. Also je heller das Licht Jesus in mir scheint, desto mehr werden meine versteckten Seiten auch ans Licht kommen. Auf der anderen Seite, je heller das Licht Jesu in mir scheint, werde ich in der Begegnung mit Menschen auch Dinge zum Vorschein bringen, die sie gar nicht wollen, dass sie ans Licht kommen. Also wundern wir uns nicht, wenn wir auf Ablehnung oder auf Kritik oder auf schwierige Situationen treffen. Licht wird Klarheit schaffen. Licht wird Dunkles, Verborgenes, nicht Schönes, aber auch Schönes zum Vorschein. Einfach alles wird zum Vorschein kommen. Und dessen sollten wir uns bewusst sein und nicht erschrecken oder uns verwundern, dass da plötzlich eine komische Reaktion von meinem Gegenüber kommt oder von mir selber, wenn plötzlich Dinge ans Licht kommen und jemand zu mir sagt, oh, ich habe gar nicht gewusst, dass du so ein fauler Sack bist. Es ist kein Spiel. Es geht wirklich um Leben und Tod. Es geht diesem Licht von Jesus nachzufolgen und dieses ewige Leben zu haben. Und er gibt uns das und er gibt uns das in aller Liebe und in aller Geborgenheit. Aber es wird uns herausfordern und es wird unsere Mitmenschen herausfordern. Und je heller dieses Licht scheint, durch mich hindurch, er in mir leuchtet den anderen, gibt anderen Orientierung, gibt anderen Geborgenheit, gibt anderen Wärme, desto mehr werden die Dinge klarer und ersichtlicher werden in meinem Leben, aber auch in dem Leben anderer. Jesus sagt an einer Stelle im Matthäus, ihr seid das Licht der Welt. Wir haben mit Johannes angefangen. Der hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Jetzt sagt Jesus in Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Also, Klartext, Jesus sagt, wenn ich dieses Licht in dir anzünde, dann verstecke es nicht. Dann versuche es nicht ständig immer irgendwo klein zu halten, damit es möglichst nicht auffällt. Weil ein Licht ist dazu da, um zu leuchten, um gesehen zu werden. Und ich glaube, wir stehen hier in unserer Gesellschaft, in unserer westlich orientierten Gesellschaft, sehr oft in der Gefahr, dass wir nicht auffallen wollen. Ich bin so ein Mensch, ich möchte nicht gerne auffallen. Ich bin eher einer, der gerne im Hintergrund ist, den man nicht so wahrnimmt. Und ich glaube, dass viele von uns, ja, nicht auffallen, nur nicht zu radikal sein, nicht zu hell leuchten, das könnte die anderen blenden. Aber doch egal. Ein Licht zündet man nicht an, um es dann zu verstecken, sagt Jesus hier. Man baut keine Stadt auf einem Berg, damit sie verborgen bleibt, sondern damit sie gesehen wird. Wo haben in der Vergangenheit, im Mittelalter, die Herrschaften überall ihre Burgen und Schlösser gebaut? Oben auf dem Berg. Damit man sie von Weitem sieht, damit sie auch von Weitem sehen, wer kommt. Damit sie über den Bauern, die unten arbeiten, herrschen können und so weiter und so fort. Aber damit man sie sieht. Und man zündet ja kein Licht an, hier im Saal oder Weihnachten am Baum oder was weiß ich, um es dann möglichst dunkel zu haben. Nein, es soll ja leuchten, es soll ja erhellt werden. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ihr seid angezündet von meiner Liebe, von meinem Licht, von meiner Gegenwart, um zu leuchten, um Orientierung zu geben, um Wärme und Geborgenheit zu geben, um den Menschen etwas weiterzugeben von dem, was ich euch gegeben habe. Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, Vers 16. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Also, das ist ein Auftrag von Jesus, den er uns dort mitgibt. Er sagt, hey, ich zünde hier nicht einfach überall kleine Lichtchen an, damit ihr sie dann versteckt und möglichst nicht auffallt, sondern lasst es leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und Gott dem Vater im Himmel preisen. Das ist der Grund dafür. Und den Rest könnt ihr Jesus überlassen, welche anderen Kerzen er dann noch alle anzündet. Das ist sein Business, das ist nicht unser. Wir sollen leuchten, wir sollen gute Werke tun. Und das wird Menschen zu Jesus führen. Sie werden dafür Gott, den Vater, im Himmel preisen. Ein Sohn einer amerikanischen Missionarsfamilie in Mexiko, jetzt werden die Latinos gleich aufhorchen, der heißt Markus Witt, der hat ein bisschen die Anbetungszeit in Lateinamerika revolutioniert. Hat viele Lieder gesungen, die man auch heute noch singt, hat sie geschrieben, komponiert auch, er war musikalisch sehr begabt, hat aber auch sehr, sehr gute Predigten gehalten. Also ich habe ihn mehrmals live erlebt dort. Und er hat ein Lied geschrieben, das heißt Enciende una luz, zünde ein Licht an. Und das handelt genau davon, dass wir eben Licht sind, um andere Lichter anzuzünden und uns nicht zu verstecken, nicht uns möglichst klein zu halten, sondern dass wir dieses Licht weitergeben, dass die ganze Welt erleuchtet werden kann, dass das, was im Dunkeln ist, ans Licht kommen kann und dass die Menschen unsere guten Werke sehen und Gott dafür anbeten. Sei du ein Licht heute, morgen, in dem schwierigen oder schönen Umfeld, wo auch immer du dich dann befindest, auf der Arbeit, in der Schule, daheim, im Laden, im Tram, wo auch immer. Sei ein Licht, verstecke es nicht, lass Jesus leuchten. Sei ein glücklicher und wunderbarer Kerzenständer für das Licht von Jesus, damit andere Menschen dieses Licht empfangen können, Orientierung für ihr Leben bekommen, Wärme und Geborgenheit bei Jesus und bei dem Vater erleben und das ewige Leben erlangen können. In diesem Sinne, Amen und Gottes Segen für die nächste Woche.